Hallo zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Stuttgarter Polizeigeschichten. Geschichten aus dem Stuttgarter Polizeimuseum. Ich bin Michael Kühner, langjähriger Polizeibeamter in Stuttgart in verschiedensten Funktionen und sowohl im Streifenwagen als auch als Ermittler bei der Kriminalpolizei über 40 Jahre mittendrin im Kriminalitätsgeschehen der Schwabenmetropole. In meiner letzten Folge habe ich zum Schluss gesagt, die Geschichte des sogenannten Bierteufelmörders ist mit seiner Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe noch nicht zu Ende. Und in der Tat, kein Kriminalschriftsteller hätte diese Geschichte besser erfinden können, als sie sich in Wirklichkeit abgespielt hat. 2,5 Jahre nach seiner Verurteilung tauchen Raimund A. und sein Komplize in Stuttgart auf. Sie überwältigen eine Streifenwagenbesatzung, nehmen sie als Geiseln und irrlichtern quer durch Deutschland. Mein heutiger Gast, Polizeioberkommissarin Silke Lange, war ein Entführungsopfer in diesem Fall. Ich freue mich, liebe Silke, dass du heute hier bist und du dich erklärt hast, hier über diesen Fall mit mir zu reden, der ja sicherlich für dich damals, vor vielen, vielen Jahren, ein sehr bedeutender Einschnitt in dein polizeiliches, ja, nicht nur in dein polizeiliches, sondern in dein Leben war. Ich begrüße dich ganz herzlich.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber, dass du nach so langer Zeit noch an mich gedacht hast. Die Entscheidung, ob ich an diesem Gespräch teilnehmen möchte, ist mir nicht ganz einfach gefallen. Es ist doch schwierig, nach so langer Zeit detailliert über die Geiselnahme zu berichten.
Ich denke, es ist schon wichtig, dass du hier heute diesen Fall erzählst, was du erlebt hast. Man sieht ja auch hier ganz deutlich, welche Risiken dieser Beruf mit sich bringt, bis hin zu einer konkreten Lebensgefahr. Und was das mit einem macht, insbesondere in der konkreten Situation. Aber lass uns zunächst dich etwas näher kennenlernen. Du musst ja so ziemlich bei den ersten Frauen in der Schutzpolizei in Baden-Württemberg gewesen sein. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, Polizistin zu werden?
Ja, das war in der Tat wirklich ein absoluter Zufall. Ich stand 1988 im Abschlussjahr der Schule und musste mich für eine Berufsrichtung entscheiden. Zunächst habe ich ein Praktikum bei einer Bank gemacht und habe aber sofort festgestellt, das ist nicht meine Welt. Dann ging es weiter mit der Schule, mit der Schulklasse in ein Berufsinformationszentrum und dort sagte dann eine Freundin zu mir, Silke, weißt du eigentlich, dass auch Frauen bei der Schutzpolizei genommen werden? Mir war das bis dahin nicht bekannt, aber ich habe mir dann Prospekte und Material mitgenommen, habe mich dafür interessiert und erkundigt und habe mich tatsächlich dann bei der Polizei beworben. Und kurzerhand kam ich dann zu einem Termin, bekam ich einen Termin bei der Beppo Köppingen und musste mich da einem Auswahlverfahren stellen. Und beim Auswahlverfahren zunächst der schriftliche Test, hat wunderbar geklappt, durfte dann weiter zu einem Arzt, der mich dann untersuchte und der dann festgestellt hat, ich sei für den Beruf 3 Zentimeter zu klein. Er hat mich dann heimgeschickt mit den Worten, tut uns leid, Sie können leider den Polizeiberuf nicht ergreifen. Für mich brach dann damals wirklich eine Welt zusammen, ich bin heimgefahren und habe mich neu sortiert und neu orientiert. Nach einem halben Jahr dann etwa hat mich ein Einstellungsberater angerufen und gesagt, Folgendes, die Mindestgröße wurde heruntergesetzt. Sie liegt jetzt nur noch bei 1,65 Meter und ich sollte mich nochmal bewerben. Und das habe ich dann auch getan, es hat dann alles geklappt und ich habe dann, mein Traum ist dann in Erfüllung gegangen. Ich habe dann am 1. März 1989 in Göppingen als eine von 3 Frauen meine Ausbildung begonnen.
Da warst du dann sozusagen ein bisschen eine Exotin, als mit 3 Frauen unter diesen Hunderten von Männern in der Bereitschaftspolizei. Seid ihr da eigentlich in Anführungszeichen ganz normal als Kollegin betrachtet worden?
Ja, das war unterschiedlich. Es gab dann tatsächlich so die älteren Kollegen, die dann schon das größere Problem damit hatten, dass Frauen jetzt auch bei der Polizei sind. Aber im Großen und Ganzen sind wir sind so behandelt worden wie die Kollegen. Wir mussten das Gleiche leisten, ob jetzt fachlich oder auch sportlich.
Ja, und dann kamst du ja nach Stuttgart. Kamst du dann gleich auf ein Revier oder musstest du zuerst zur Einsatzhundertschaft?
Ich war erst ein halbes Jahr in der Einsatzhundertschaft als Einsatzbeamtin. Die haben mir dann so die ersten Schritte in Stuttgart gelernt, aber nach dem halben Jahr wurde ich dann sofort auf dem Revier eingesetzt. Ich kam dann nach Feuerbach, auf das Polizeirevier Feuerbach in den Streifendienst.
Warst du die einzige Frau in der Schicht?
Ich war die einzige Frau in der Schicht und meine Kollegen, die haben das sofort akzeptiert. Sie haben das gelockert gesehen, sie haben mich auch nicht behandelt wie eine Exotin. Ich wollte es auch nicht sein, ein Exot unter den Männern dort, sondern ich wollte einfach ein Teil auch von dieser Mannschaft sein und mit denen gemeinsam kämpfen.
Und du warst ja dann auch relativ schnell mit 24 schon Polizeiobermeisterin, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und warst dann auch, wenn wir jetzt zu diesem Fall kommen, mit einem Kollegen unterwegs, der war zwar älter, aber er war in Anführungszeichen erst Polizeimeister. Und dann warst du in der Nacht Streifenführerin.
Ja, genau. Ich war damals Obermeisterin und ich wurde da als Streifenführerin eingesetzt. Aber auch der Jens, der hatte da gar kein Problem mit mir. Wir waren ein relativ gutes Team und wir haben die Nacht zusammen dort auf dem Revier im Streifenfahrzeug verbracht und die Einsätze bewältigt.
Ja, und in dieser Nacht, als ihr dann da gekidnappt wurdet sozusagen, da wart ihr mit einem Zivilfahrzeug unterwegs.
Ja, es ist richtig. Allerdings, wir haben unseren Dienst, diesen Nachtdienst begonnen, zunächst mit dem Streifenwagen. Es kam dann allerdings in den frühen Morgenstunden ein Anruf von einem benachbarten Revier, dass auf dem Killesberg die Kfz-Aufbrecher wieder unterwegs sind. Daraufhin hat unser damaliger Dienstgruppenleiter gesagt, Silke Jens, nehmt euch mal den Zivilwagen, ihr bleibt aber uniformiert und fahrt mit dem Zivilwagen auf den Killesberg und haltet dort Ausschau nach den Kfz-Aufbrechern.
Bevor wir auf die Geiselnahme nun näher eingehen, muss ich unseren Zuhörern noch erzählen, wie diese entwickelnden Straftäter nach Stuttgart kamen. Raimund A. und Gerhard P. saßen in der JVA Fulzbüttel ein, im berühmten Santa Fu-Gefängnis in Hamburg. Und eigentlich war es ja Gerhard P.'s Zuhause. Er war dort schon einmal eingesessen und 1988 schon mal ausgebrochen. Er kannte sich also aus, war übrigens ein guter Schlosser. Sie durchsägten die Gitterstäbe an ihren Zellenfenstern und seilten sich mit einem 28 Meter langen Elektrokabel über die Außenmauer ab. Und auf ihrer Flucht lieferten sie sich ein Feuergefecht in Bayern, in Kulmbach, mit Polizisten, als sie mit einem gestohlenen Porsche in eine Kontrolle gerieten. Über XY-Sendung des ZDFs wurde unmittelbar danach eine Öffentlichkeitsfahndung ausgestrahlt. Sie fuhren dann mit einem gestohlenen VW-Bus am 30. Oktober nach Stuttgart. Dort war es nun so, dass bereits schon verdeckte Maßnahmen vom Polizeipräsidium Stuttgart liefen, da nicht auszuschließen war, dass die Täter hierher kommen könnten, da die Freundin von P. in Stuttgart wohnte. Und wie sich dann später herausstellte, planten die beiden auch einen Raubüberfall in Stuttgart, denn sie wollten dann sich ins Ausland absetzen nach Frankreich und brauchten dazu natürlich noch dementsprechend Bargeld. Sie waren nun schon über 3 Wochen unterwegs, bis es zu dem folgenschweren Ereignis auf dem Parkplatz in Stuttgart kam. Ihr seid dann auf den Parkplatz eingefahren und in dem VW-Bus brannte ja noch Licht. Was ist dann passiert?
Ja, genau. Wir sind auf den Parkplatz gefahren und haben den VW-Bus dort stehen sehen. Es war so ein umgebauter VW-Bus zum Wohnmobil und der kam uns sofort verdächtig vor, weil da drin Licht brannte. Die Fensterscheiben, die waren mit so kleinen Vorhängen versehen und man konnte in den VW-Bus gar nicht reinsehen, aber man sah, dass auf jeden Fall drin jemand aktiv war. Wir haben uns dann für eine Kontrolle entschieden, haben unser Fahrzeug in unmittelbarer Nähe abgeparkt und mein Kollege, der machte dann die Kontrolle, er klopfte gegen das Fenster. Ich blieb in unmittelbarer Nähe stehen, das war immer so dieser Sicherheitsabstand, circa 2 Meter in L-Formation.
Was ist eine L-Formation?
Da muss man sich vorstellen, wie ein großes L, der Kollege vorne dran und ich dann 2 Schritte beziehungsweise ein Schritt dann dahinter. Genau, und so haben wir uns entschlossen, den Bus zu kontrollieren. Mein Kollege klopfte an die Schiebetür von dem Bus und man hörte dann sofort so ein Geraschel in dem Bus. Aber wir wussten natürlich nicht, wie viele Personen sind da drin, was taten die jetzt. Auf jeden Fall, es hat dann kurz gedauert, nach dem Geraschel ging die Tür auf und mein Kollege sprach die Person im Fahrzeug an und bat um die Fahrzeugpapiere. Die männliche Person hat so getan, würde nichts verstehen, hat sich dann auch mit der weiteren Person, die sich noch im Fahrzeug befand, unterhalten, allerdings auf Französisch. Also die haben tatsächlich so getan, sie verstehen nichts, was wollt ihr von uns? Es hat dann auch noch mal so kurz gedauert und auf einmal sprang eine Person unvermittelt aus dem Bus heraus. Ich habe nur noch gesehen, wie der eine Waffe in der Hand hatte und diese Waffe meinem Kollegen an den Kopf hielt. Ich konnte dann nur noch reagieren, indem ich meine Waffe aus meinem Holster zog und sie versuchte, zunächst mal Richtung Boden zu richten. Und aber in dem Moment kam schon die zweite Person auf mich eingesprungen und hielt mir die Waffe in den Nacken und sagte, Mädel, lass jetzt sofort die Waffe fallen, sonst gibt es hier ein Blutbad. Ja, und tatsächlich, ich habe sie dann auch gleich fallen lassen. Und ja, und die zwei hatten uns dann damit eigentlich schon überwältigt. Mein Kollege, den haben sie dann sofort an den VW-Bus gestellt, Hände auf den Rücken und die Waffe aus seinem Holster gezogen. Meine Waffe wurde vom Boden aufgehoben. Mir wurden auch dann die Handschließen, unsere eigenen Handschließen, das haben sie aus dem Holster genommen, aus der Tasche genommen und haben uns dann mit den eigenen Handschließen geschlossen. Wir mussten dann in Richtung Gebüsch uns wegducken oder niederknien und was die zwei dann noch mit dem VW-Bus machten, das konnten wir nur hören und nicht sehen.
Das muss ja für euch eine unglaubliche Situation gewesen sein, kniend, mit dem Gesicht abgewandt, von den Tätern gefesselt, der Waffen beraubt. Was habt ihr da gespürt oder wie ging es dir da und was hat der Kollege gesagt?
Ja, so eine Situation ist absolut unbeschreiblich. Man hat tatsächlich Todesängste, wenn man von Todesängsten reden kann. Man kann diese Ängste überhaupt nicht beschreiben, weil ich glaube, wenn diese Todesängste länger andauern würden, würde jegliche Funktion vom Körper versagen. Und Gott sei Dank, es sind dann wahrscheinlich nur Sekunden, wo man diese Todesangst hat, sonst wird man sofort in Ohnmacht fallen.
Dieses Vorgehen von diesen Tätern war ja auch gar nicht geplant. Die haben ja euch ja dann gefesselt, den Campingbus reingelegt. Wie lange war der denn auf dem Parkplatz und wie ging es denn weiter?
Ja, es war ganz, ganz schnell klar, dass unser Erscheinen, unser Auftreten bei den beiden überhaupt nicht so geplant war. Wir haben diese Pläne von den beiden durchkreuzt und zunichte gemacht. Man spürte das auch, indem so kurzerhand alles schnell zusammengepackt wurde und versucht wurde, diesen Parkplatz so schnell wie möglich zu verlassen. Ja, unser Zivilwagen, den haben sie dann zuvor noch bis aufs Gründlichste durchsucht. Da wollten sie auch noch eine MP finden oder andere Geräte oder waren dann auch nicht ganz sicher, kann man unseren Zivilwagen orten. Aber es ging dann alles sehr schnell. Der Zivilwagen wurde durchsucht und dann setzte sich der Gerhard P. an das Steuer vom Zivilwagen und der Raimund A. an das Steuer vom VW-Bus und wir fuhren dann Richtung Kielesberg, Richtung dortiges Freibad in eine Sackgasse. Und der Jens und ich, wir lagen gefesselt im hinteren Bereich vom VW-Bus auf einer Matratze.
Habt ihr eigentlich gedacht, nachdem dass ihr erkannt habt, dass es jetzt zu Ende gehen könnte?
Natürlich, klar. Mein Gedanke war sofort, wer ist es, um wen handelt es sich da, was machen die mit uns? Zunächst habe ich auch immer gedacht, das sind Terroristen. Und Terroristen, die wollen einen auf jeden Fall lieber tot als lebendig sehen. Es war lang nicht klar, was mit uns passiert, was geschieht, wie geht es weiter, wo wollen die mit uns hin.
Haben die Täter das Fahrzeug dann dort stehen lassen, den Zivilwagen?
Ja, genau. Der Zivilwagen, der wurde dann beim Bismarckturm abgeparkt und hinterlassen oder verlassen. Wir fuhren dann in Richtung Autobahn.
Mit dem Campingbus?
Mit dem VW-Bus, mit dem Campingbus, genau. Gemeinsam, der Gerhard saß am Steuer, Gerhard P. und der Raimund saß im hinteren Bereich im VW-Bus und hat uns bewacht.
Hat man da schon gemerkt, wer eigentlich sozusagen die dominierende Person in diesem Verbrechens war?
Ja, es war schnell klar, dass der Gerhard P. der Chef der beiden war. Er hatte auch immer die Waffe sofort griffbereit oder eine lag während der gesamten Flucht auf seinem Schoß und eine weitere Waffe hatte er vorne im Hosenbund stecken. Und auch während der Fahrt hat er sofort gesagt, hier ist noch eine Handgranate und brachte damit zum Ausdruck, wenn es sein muss, mache ich davon Gebrauch. Mhm. Es ging dann in Richtung Heilbronn auf die Autobahn und der Gerhard P., der gab dann auch den Takt an und hat neue Pläne geschmiedet. Und sein nächster Gedanke war einfach, noch ein anderes Auto zu rauben. Der VW-Bus war ihm zu langsam, zu auffällig. Er wollte ein kleineres, schnelleres Auto rauben.
Ihr fuhrt dann auf der A81 Richtung Heilbronn und am Rasthof Wundstein sollte dann ein neues Auto gekapert werden.
Wir fuhren dann raus auf dem Rasthof, auf dem Parkplatz Wunnenstein und dort sollte das neue Auto geraubt werden. Wir fuhren dann mit dem VW-Bus zunächst mal über den Parkplatz und suchten, also der Gerhard P. suchte sich ein neues Fahrzeug, was ihm dann passte. Im hinteren Bereich vom Rasthof, das war so eine dunkle Ecke, stand ein BMW und in dem BMW sah man am Steuer einen Mann schlafend liegen und er sagte dann gleich, oh, das ist passende Opfer, und dieses Fahrzeug möchte er haben. Und sein Plan war dann, ich soll aus dem VW-Bus aussteigen, soll eine Verkehrskontrolle vortäuschen und er würde dann den Rest erledigen. Und so haben wir es dann auch durchgeführt. Ich stand vorne dran, klopfte bei dem Mann, bei dem BMW-Fahrer, an die Fahrzeugscheibe. Der wachte auf, kurbelte sein Fenster herunter und ich sagte, guten Morgen, Ihre Papiere bitte. Und in dem Moment sprang dann auch schon der Gerhard P. bewaffnet nach vorne und hielt dem Mann die Waffe an den Kopf und sagte so, das ist hier ein Raubüberfall, wir brauchen dein Fahrzeug, steig bitte aus dem Fahrzeug aus.
Und dein Kollege Jens war so lange mit dem zweiten Täter im Fahrzeug zurück.
Genau.
Also alle Maßnahmen waren ja immer so gedacht, dass immer ein Polizist oder eine Polizistin mit einem Täter die Überfälle begangen hat.
Genau. Zwei waren immer aktiv und die anderen zwei waren meistens dann zurück im Auto und haben abgewartet.
Wie ging es dann weiter?
Ja, und dann, der Mann wurde überwältigt. Der BMW wurde dann in die Gewalt gebracht von uns. Und der VW-Bus, da wurde der Kofferraum, das Gepäck umgeräumt.
In den BMW?
In den BMW rein. Und der BMW-Fahrer wurde dann auch, der wurde gefesselt. Und in dem VW-Bus zurückgelassen, reingefesselt.
Und wie hat denn der Mann das da weggesteckt, der BMW-Fahrer? War der am Ende, oder?
Ja, kann man so sagen. Also der Mann, der wurde tatsächlich zurückgelassen wie ein Häufchen Elend. Der hat geweint, geheult, lag da in dem VW-Bus drin. Und man hat gemerkt, der war auch tatsächlich in einer Todesangst.
Ihr seid dann weitergefahren und in der Nähe von Würzburg musstet ihr einen Tankstopp an einer Raststätte einlegen.
Genau, da mussten wir dann unser Fahrzeug, den BMW, betanken. Das hat auch wieder alles der Gerhard P. gemacht. Der hat getankt, ging dann in den Tankladen hinein und hat bezahlt und kam heraus mit Brötchen und Getränke und hat uns großzügig versorgt.
War da die Situation dann etwas entspannter schon im Fahrzeug? Habt ihr dann schon gedacht, das könnte unter Umständen vielleicht ganz gut ausgehen, wenn wir uns relativ zurückhaltend verhalten?
Ja, es war tatsächlich so. Die Situation hat sich etwas entspannt. Die uns wurde auch vermittelt, wenn wir alles mitmachen und wenn alles sehr gut funktioniert, dann sind wir am Schluss frei. Es wurde uns auch gesagt, wenn wir keinen Fluchtversuch unternehmen und alles nach den ihren Plänen arbeiten, dann sind wir am Schluss frei, uns wird nichts passieren. Sie haben nicht vor, uns irgendwo umzubringen oder in den Wald zu bringen.
Es ging dann weiter. Es war dann inzwischen kurz nach 7, als sie auf einem Rastplatz in der Nähe von Aschaffenburg ankam. Dort plante dann P. den nächsten Coup.
Genau, das war der zweite Fahrzeugraub auf dem Rasthof. Dieses Mal wollte der Gerhard P. einen Mercedes. Der hat sich einen Mercedes rausgesucht und der stand in der Nähe vom Rasthof. Allerdings keine Person drin, das Fahrzeug war verschlossen. Sein Plan war dann, er geht in den Rasthof rein mit meinem Kollegen und lässt den Fahrer von dem Fahrzeug ausrufen mit dem vorgeschobenen Argument, dieses Fahrzeug war in einen Unfall verwickelt, der Fahrer soll jetzt sofort mal rauskommen zu seinem Fahrzeug und genau danach schauen. Und so ist dann auch abgelaufen. Irgendwann kam dann der Gerhard P., mein Kollege, und der Fahrer von dem Daimler nach draußen. Dann ging auch alles ganz, ganz schnell. Der Gerhard P. hat dann zu dem Daimler-Fahrer gesagt, so, das ist hier auch ein Überfall. Wir brauchen dein Fahrzeug. Du setzt dich jetzt hinten rein in dein Fahrzeug auf die Rücksitzbank und ich übernehme das Steuer. Und so ging es dann auch weiter. Der Gerhard P. am Steuer vom Daimler, der Jens als Beifahrer und hinten drin der Daimler-Fahrer, gefolgt von uns mit dem BMW, ich auf dem Beifahrersitz und der Raimund A. am Steuer.
Und Raimund A. war ja auch schon bei seinem ersten Fall, als er dem Bierteufel, also als Bierteufelmörder auftrat, als sehr schlechter Autofahrer bekannt. Das hast du ja auch erlebt.
Ja, genau, das war wirklich, da gab es ein paar ganz nette Situationen. Man hat sofort gemerkt, dieser Raimund kann mit diesen großen, hochmotorisierten Fahrzeugen nicht umgehen. Er hat sich dann auch gleich rausgeredet, hat zu mir gesagt, oh, ich kann diese Fahrzeuge gar nicht lenken. Ich bin eigentlich nur Trabis gewohnt. Ich kann nur einen Trabi fahren mit so einem BMW. Mit dem komme ich gar nicht klar. Aber er hat es dann doch irgendwie hingekriegt, ist dem Daimler gefolgt. Wir gingen dann wieder auf die Autobahn und allerdings gleich von der Autobahn runter in ein nahegelegenes Waldstück. Und in diesem Waldstück wurde dann der Daimler-Fahrer in dem BMW zurückgelassen.
In Stuttgart wurde ab 4.50 Uhr nach dieser Besatzung gefahndet. Das Streifenfahrzeug war weg und zunächst wusste man überhaupt nicht, was hier sich abgespielt hat. Um kurz nach 6 wurde das verlassene Fahrzeug von Fahndungskräften aufgefunden. Die Großfahndung hatte zumindest diesen Erfolg zu verzeichnen. Um 7 Uhr, als ich in den Dienst kam, übernahm ich den Führungsstab und es war klar, dass die Besatzung dann entführt wurde, beziehungsweise dass irgendein Verbrechen mit den beiden passiert war. Wir haben dann die Wohnung der Freundin von P. überwacht, denn wir wussten, dass er möglicherweise, dieser P., hier Kontakt gesucht hat. Parallel dazu wurden auch die Eltern der Entführten betreut und wir im Führungsstab bekamen erst um 10.50 Uhr von dem Raub auf dem Rastplatz Wunnenstein Bekanntschaft. Bis dahin liefen alle Maßnahmen im Großraum Stuttgart ab. Das heißt also, erst da wussten wir, dass hier eine Entführung mit euch beiden im Gange ist. Wie ging es denn dann bei euch weiter?
Ja, es ging dann weiter mit Überlegungen, an Geld zu kommen. Und der P. hatte dann vor, eine Bank zu überfallen. Für mich war das dann nochmal wirklich eine absolute Ausnahmesituation. Ich habe gedacht, um Gottes Willen jetzt auch noch eine Bank ausrauben. Aber der P, der hatte da tatsächlich schon seinen Plan im Kopf und hat ihn dann auch uns vorgestellt. Er hat gesagt, einer von uns muss rein, uniformiert mit ihm zusammen und dort den Filialleiter den Hinweis geben, dass es wohl in naher Zukunft einen Überfall auf die Bank geben sollte. Und man muss da ein Sicherheitskonzept entwerfen. Und es war dann tatsächlich so, also mein Kollege ist dann mit dem Gerhard P. reingegangen. Die haben den Filialleiter in den Tresorraum gebeten und kurzerhand hat der Gerhard P. dann dem Filialleiter klargemacht, dies hier ist eine Geiselnahme, ein Überfall.
Und ihm die Pistole an den Kopf
gehalten. Und hielt ihm die Pistole natürlich an den Kopf und hat dann aufgeklärt, dass er das Geld braucht aus dem Tresorraum.
Und den Filialleiter, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wurde dann gefesselt in dem Tresorraum.
Genau, denn der wurde dann auch, nachdem die beiden die Taschen voll hatten mit dem Geld, wurde der Filialleiter im Tresorraum hinterlassen, gefesselt. Und der Gerhard und mein Kollege kamen dann raus, gefüllt mit einer Tasche, gefüllt mit Geld.
Insgesamt 200.000 D-Mark.
Genau, 200.000 D-Mark.
Mit eurer Beute und den zwei Tätern war ja dann wahrscheinlich die Stimmung etwas besser, nachdem dieser Raub so problemlos ablief. Wo fuhrt ihr denn dann hin?
Ja, es ging dann wieder auf die Autobahn in Richtung Osten, in Richtung ehemalige DDR. Und es war tatsächlich so, kurz nach dem Raub war die Stimmung noch etwas angespannter. Aber nachdem gemerkt wurde, wir machen mit, es hat super gut geklappt, alles ohne Komplikationen, wurde uns sofort zugesichert, so jetzt noch ein Auto und ihr werdet freigelassen.
Und wo fuhrt ihr dann hin?
Wir fuhren dann in Richtung Thüringer Wald und ja, kurz vor dem Waldgebiet hat sich der Gerhard P. dann wieder ein Auto rausgesucht. Es war dann diesmal ein Audi. Der Audi-Fahrer wurde auf dem Feldweg angesprochen. Er soll uns bitte folgen. Und zwar ging es auch wieder um einen Unfall.
Wurde ein Unfall vorgetäuscht?
Genau, es wurde dann wieder vorgetäuscht, dass irgendwo ein Unfall stattgefunden hat, wo er wohl verwickelt war. Man will ihm die Unfallstelle zeigen und er soll uns doch bitte hinterherfahren. Das hat er dann auch gemacht und wir fuhren dann ans Waldgebiet, Thüringer Wald. Und als wir dann dort standen, ist dann der Gerhard P. ausgestiegen, hat den Audi-Fahrer überwältigt, Waffe an den Kopf gehalten und gesagt, so, es ist hier ein Überfall, wir brauchen das Fahrzeug für die nächste Flucht.
Der wurde dann auch wieder gefesselt?
Nee, es ging dann weiter und zwar mit zwei Fahrzeugen in den Thüringer Wald rein. Also einmal saß auch wieder der Gerhard am Steuer vom Audi, der Raimund A. saß am Steuer vom Daimler. Wir fuhren dann ins Dickicht Thüringer Wald.
Das war eine große Herausforderung für Raimund als ehemaliger Trabifahrer hier, dem versierten P noch nachzukommen.
Ja, es war tatsächlich, es gab auch eine ganz, ganz kurze Situation. Ich saß im Fahrzeug vom Raimund hinten dran und es war tatsächlich so, dass der Raimund mal nicht hinterherkam und wir haben den Audi-Fahrer oder den Audi aus den Augen verloren. Und für mich war das auch wieder so eine ganz schwierige Situation, heikle Situation, wo ich gedacht habe, oh je, hoffentlich finden wir uns gleich wieder, weil man merkte dann sofort, wenn was nicht so lief, wie der Gerhard es sich geplant hat, dann ist er auch in eine Ausnahmesituation verfallen.
Wie ging es dann weiter?
Ja, wir haben uns dann Gott sei Dank kurzer Zeit drauf wieder gefunden, fuhren dann in so eine Lichtung Thüringer Wald und dort wurde dann der Audi-Fahrer, der Jens und ich in den Daimler reingefesselt. Mit unseren eigenen Handschließen ans Lenkrad hingefesselt. Der Audi-Fahrer hinten auf die Rücksitzbank und der Gerhard P. und der Raimund A., die setzten sich dann ans Steuer vom Audi und fuhren davon.
Haben die noch was gesagt zum Abschied?
Ja, die haben tatsächlich wohl ein schlechtes Gewissen bekommen, haben uns auch noch Geld angeboten vom Bankraub als Entschädigung. Wir haben dankend abgelehnt, was sie dann auch noch verstanden haben. Und sie sagten tatsächlich, es tut uns leid, was wir euch angetan haben, aber es war einfach notwendig.
Wie konntet ihr euch denn dann aus dieser Situation befreien?
Ja, ich hatte das Glück, ich konnte dann mit meinem Handgelenk aus der Handschließe mich rausziehen, rauswinden. Und wir waren so gefesselt, wenn ich frei war vom Lenkrad des Fahrzeuges befreit, konnte sich der Jens dann auch befreien. Und der Audi-Fahrer, den haben wir dann gemeinsam befreit und sind, der Audi-Fahrer, der kannte sich aus, der hat dann gleich gesagt, da befindet sich ein Forsthaus, da sollen wir schnell hinlaufen und Hilfe holen, das wäre auch eine Möglichkeit zum Telefonieren. Und so sind wir dann schnell hochgerannt zu dem Forsthaus und konnten von dort aus tatsächlich unsere Kollegen in Feuerbach verständigen.
Ja, da erinnere ich mich noch dran, als dieser Anruf einging bei uns im Führungsstab, dass ihr unverletzt und frei seid. Da fiel auch zunächst die ganze Anspannung dieses Einsatzes von uns ab. Und ihr wurdet ja dann mit einem Hubschrauber zurück nach Stuttgart geflogen. Was hast du gefühlt in diesem Moment?
Ja, für mich war es auch eine riesen Erleichterung, aber ich konnte in dem Moment noch gar nicht begreifen, was wirklich passiert ist, was sich da ereignet hat. Es lief alles eher so wie ein Film für mich ab und ich war jetzt da die Hauptrolle in dem Film. Aber ich kann mich an diesen Flug in dem Hubschrauber, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Wir landeten auf dem Flughafen in Stuttgart und ich konnte dann von oben schon sehen, wie meine Kollegen unten standen und auf uns warteten. Und es war wirklich also ein wahnsinnig gutes Gefühl.
Fast ein Ende wie im Spielfilm. Das Drama ging ja dann weiter. Die Geiselnehmer setzten dann ihre Flucht fort. Nachdem klar war, dass es eine bewegliche Geisellage war, wurde bestimmt, dass wenn diese Geiselnehmer je wieder nach Baden-Württemberg zurückfahren sollten, das Polizeipräsidium Stuttgart die Einsatzleitung wieder zu übernehmen hat. Zwischen 14 und 15 Uhr kamen die beiden dann in Hötzelsroda an, haben ein Ehepaar als Geisel genommen. Da kam es dann zu einem ersten Schusswechsel mit der Polizei. Da sieht man also, dass die dann wirklich auch von ihrer Schusswaffe Gebrauch machen, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlten. Eine Geisel wurde verletzt. In einem Dreifamilienhaus nehmen sie weitere Geiseln. P schießt in Richtung Polizei. Auf ihrer Flucht rauben sie noch zwei weitere PKW. Sie wollen die Schussverletzung einer Geisel im Kreiskrankenhaus Gotha behandeln lassen. Dort kommt es dann fast zu Situationen mit der Presse, Interviews. Gegen 18.45 Uhr rauben sie einen Daimler auf der Rastanlage Wilsdorf. Und gegen 22.15 Uhr verlangen sie einen Notarzt zur Behandlung ihrer verletzten Geisel. Und am Folgetag um 4.50 Uhr lassen sie ihre Geiseln in Weilmünster frei. Gegen 6.30 Uhr wird das Fluchtfahrzeug in Dierenberg gefunden und eine Stunde später schießt A am Eingang eines Freizeitgeländes in Richtung Polizei. Um 15.30 Uhr wird P im Wald in der Nähe der Einfahrt festgenommen, total übernächtigt und fertig, und A stellt sich gegen 22.30 Uhr der Polizei und gibt auf. Nach 32 Stunden ist der Einsatz beendet. Der Fall ist ja nun schon 26 Jahre her. Wie ging es dir damals nach dieser Befreiung? Wann konntest du wieder in den Dienst? Wie war es auf der Schicht? Bist du psychologisch betreut?
Also ich bekam direkt nach der Entführung mal 14 Tage Sonderurlaub und anschließend ging ich eigentlich in Dienst ohne Bauchschmerzen. Ich habe mich sogar darauf gefreut, meine Kollegen wiederzusehen. Aber nach dem Vorfall, mir wurde bewusst, wie wichtig es ist, gute Kollegen in der Schicht zu haben. Und mir war die Kameradschaft dort schon immer wichtig und meine Kollegen haben mich einfach auch psychisch damals sehr, sehr gut unterstützt.
Also im Grunde genommen, deine psychologische Betreuung war schlicht und einfach die Schichtkollegen, das Klima in der Schicht, die haben dich aufgefangen.
Genau, also diese Kollegen, allein schon dieser Empfang auf dem Stuttgarter Flughafen und die Tage danach, ich stand ständig in Kontakt mit meinen Kollegen, war für mich die psychologische Aufbereitung. Aber auch meine Familie stand natürlich hinter mir, haben mich betreut und ich habe schnell gemerkt, viel reden, viel drüber erzählen Und ja, ich denke, mir war eine psychologische Betreuung in dem Moment nicht, ich habe das Gefühl gehabt, die brauche ich jetzt nicht.
Das ist ja auch vielmals erlebt bei Mordfällen, dass man sich dann anschließend, wenn man vom Tatort wegkam, abends noch mit Kollegen zusammengesetzt hat, noch einen Schluck getrunken hat und dann nochmal einfach gesprochen, gemeinsam hat. Man war eine Gefahrengemeinschaft und hat dann das auch nicht nach Hause mitgenommen, sondern konnte es dann auch verarbeiten.
Genau, ich denke auch, also das Gespräch ist da die beste Heilung. Und meine Kollegen, ich habe auch das Gefühl gehabt, die waren einfach so, so stolz auf mich. Und es gab mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich bin dann gern wieder zurück in den Dienst und die haben mich dann auch nicht irgendwie in Watte gepackt oder gesagt, das ist jetzt was, man muss sie besonders behandeln, sie darf jetzt nichts mehr machen. Im Gegenteil, ich habe sofort signalisiert, ich möchte genauso weitermachen wie bisher.
Du sahst ja deine Entführer das nächste Mal ungefähr ein halbes Jahr später bei der Gerichtsverhandlung, wo du als Zeugin aussagen musstest. Was war das für ein Gefühl, wenn man nach so einem halben Jahr auf einmal wieder diesen Tätern im Gerichtssaal gegenübersteht?
Ja, also auf diese Gerichtsverhandlung wurde ich auch sehr, sehr gut von dem Kollegen vorbereitet, der schon Ähnliches erlebt hat oder halt auch Opfer mal wurde von einer Schussverletzung. Und er hat mich sehr gut vorbereitet und deshalb ging ich mit einem guten und starken Gefühl in die Verhandlung rein. Und auch die Konfrontation mit den Entführern fiel mir überraschend einfach, leicht, war jetzt nicht wirklich schlimm. Das Mitleid ihnen gegenüber hielt sich in Grenzen. Und man muss wirklich den beiden zugutehalten. Sie waren trotz diesem absoluten Ausnahmezustand und schrecklichen Umständen nicht unfair zu uns und auch nicht irgendwie gemein, sondern sie verzichteten auch meiner Meinung nach auf unnötige Misshandlungen.
Also die haben euch jetzt nicht unbedingt gedemütigt?
Niemals. Also es war keine Demut. Sie haben tatsächlich uns doch fair behandelt in dieser
Hast
Situation.
Hast du eigentlich dieses, sagt ihr das Wort Stockholm-Syndrom was?
Klar. Wobei ich glaube, das geht noch eine Ecke weiter. Also ich habe mich jetzt nicht verbündet gefühlt. Ja. Ich habe mich klar während der Flucht gemeinsam, wir müssen diesen Cup gemeinsam schlagen und so kommen wir da raus. Wir müssen jetzt das machen, was sie sagen. Aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie absolut verbündet da gefühlt.
Gibt es noch Momente heute, wo ab und zu dieser Fall dich einholt?
Also ganz und gar nicht. Ich habe jetzt überhaupt keine späten Folgen zu verzeichnen. Ich denke an diese Entführung so gut wie gar nie. Es gibt vielleicht mal einmal im Jahr den Jahrestag, da werde ich kurz dann daran erinnert, also erinnere ich mich selber daran, was da mal war vor 25, 26 Jahren. Aber das ist eine Erinnerung ohne jegliche Folgen, Probleme.
Du hast auch nie gedacht, nach dieser Geschichte ist vielleicht doch nicht der richtige Beruf für mich.
Niemals. Also ich habe keinen Tag trotz allem bereut.
Und du bist heute noch genauso eine begeisterte Polizistin wie damals?
Absolut. Bisschen erfahrener vielleicht.
Bisschen erfahrener, ja. Gut, es ist ja auch klar. Es ist ja nur ein Erfahrungsberuf und 25 Jahre sind ja jetzt inzwischen vergangen seither. Und ich muss dir auch ein Kompliment machen, liebe Silke, nachdem wir uns ja eigentlich fast gar 24 Jahre nicht mehr gesehen haben, ja, war sofort wieder eine ganz normale Verbindung da. Und ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du heute dich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hast, für unseren Podcast.
Sehr gerne, hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Ja, dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin.